Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Heiter bis Hypochondrisch. Mein Name ist Sebastian Maus.
Mein Name ist Stefan Horn.
Herzlich willkommen. Wir freuen uns heute, die Frau Professor Riediger zu begrüßen, unsere neue Chefärztin und Leiterin der Klinik für Allgemeine Chirurgie und Thoraxchirurgie, glaube ich. Aber sie darf gleich gerne sich selber noch mal vorstellen. Wir freuen uns, dass sie Zeit gefunden hat, im stressigen chirurgischen Alltag heute mit uns die nächsten 45 Minuten zu bestreiten. Mal sehen, mal plus, minus null, je nachdem, wie lange sie Zeit und Lust hat. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, vielen Dank. Tatsächlich ist es die Abteilung für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie.
Das wollen wir nicht unterschlagen. Die Bauchmedizin ist ja auch wichtig. Ja.
Sie sind jetzt seit wann bei uns im Haus?
Ich habe am 1. Juli diesen Jahres angefangen, habe die Abteilung übernommen und bin noch dabei, mich einzuleben und beziehungsweise habe mich schon zum Teil im Marienhospital eingelebt und freue mich, dass ich hier eine neue Wirkungsstätte gefunden habe.
Ich habe mich ja vorbereitet. Sie kommen ja aus der Elbmetropole zu uns und in die Schwabenmetropole. Wie hart war die Umstellung?
Gar nicht. Tatsächlich bin ich ja in Reutlingen geboren. Deswegen bin ich Schwabe und deswegen freue ich mich natürlich sehr, wieder im Schwabenland zu sein und wollte auch immer wieder ins Schwabenland zurück. Aber es ist richtig, studiert habe ich in Heidelberg, dann habe ich in München und in Dresden gearbeitet, war dort lange leitende Oberärztin in der allgemeinen Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie an der Uniklinik und jetzt ist es einfach wieder nach Hause kommen.
Mit Elbmetropole ist nicht Hamburg gemeint, sondern Dresden. Das muss man, weil die Elbe ist ja ein bisschen länger, vielleicht genau. Und und das Marienhospital, haben Sie da irgendeinen Bezug zu oder so oder kennen Sie es schon vorher oder?
Ja, das Marienhospital ist ja das älteste Krankenhaus in Stuttgart und das traditionsreichste eben auch mit der engen Verbindung zu den christlichen Einrichtungen oder kirchlichen Einrichtungen. Und wenn man hier in der Region aufgewachsen ist, dann weiß man eben, das Marienhospital hat eben einen klangvollen Namen. Jedes Kind, würde ich sagen, kennt das Marienhospital. Und ich finde das auch toll, dass die Tradition hier fortgeführt wird, den christlichen Aspekt hier fortzuführen und trotzdem die Medizin modern und auf Spitzenniveau zu betreiben.
Und wir freuen uns natürlich auch, dass wir mit Ihnen da einen so hochkarätigen Zuwachs bekommen haben. Sie haben ja einen sehr, sehr schönen Antrittsvortrag bei dem Symposium gehalten. Das fand ich ja recht interessant. Also wie schaut denn so, frage ich mal so ein bisschen als internistischer und oder als Internist und chirurgischer Laie, wie schaut denn Sie Ihr Alltag aus? Was operieren Sie denn alles so? Ist da quasi vom Blinddarm bis zu einer großen Pankreaschirurgie alles dabei? Oder wie habe ich mir das vorzustellen, wenn ich mich quasi als Patient bei Ihnen jetzt melde?
Genau, also meine Schwerpunkte bislang an der Uniklinik ist natürlich die große onkologische Viszeralchirurgie, das heißt eben vom Ösophagus bis zum Rektum über Leber, Pankreas, aber auch die endokrine Chirurgie ist eben alles dabei und in sehr hoher Komplexität gewesen. Am Marienhospital, und das ist auch sehr spannend, kommen auch die allgemeinchirurgischen Krankheitsbilder dazu. Das heißt, wir haben hier auch die Chirurgie der Hernien und der Gallenblasen. Hernienchirurgie ist ja sehr traditionsreich am Marienhospital. Professor Bittner hat ja letzten Endes, ist ja quasi der Pionier der minimalinvasiven Hernienchirurgie mit der TAP. Und das merkt man auch. Das ist hier natürlich auch noch ein Schwerpunkt. Und es macht einfach Spaß, diese Bereiche mit abzudecken. Auch die Proktologie haben wir natürlich hier stark mit vertreten. Aber das eben auch durch die große onkologische Viszeralchirurgie zu ergänzen.
Sie haben ja in Dresden auch viel Roboter assistiert oder unterstützt gearbeitet und haben ja auch den Da Vinci mitgebracht, so heißt ja dieses System. Was habe ich mir denn darunter vorzustellen? Ich bin ja nur kleiner Internist, der vor allem Pillen in der Gegend rumträgt. Ich mache ja keine richtige Medizin, in Anführungszeichen. Also was hat es denn damit auf sich?
Genau. Also das Da Vinci-System, Sie sagen es schon ganz richtig, ist nämlich tatsächlich kein wirklicher Roboter, sondern das ist einfach nur ein robotisches System, das die Operationen unterstützt. Das heißt, es operiert nicht selber der Roboter, sondern es operiert nach wie vor der Chirurg, und zwar über ferngesteuerte robotische Arme, über minimalinvasive Zugänge, das heißt also über so Schlüssellochchirurgie. Und da gibt es die sogenannte Konsole. Und da werden eben die Bewegungen, die der Operateur an der Konsole ausführt, auf die robotischen Arme am Patienten übertragen. Und tatsächlich ist es aber so, dass der Chirurg quasi einen Meter Luftlinie neben Patienten sitzt. Das heißt, es kann auch gar nichts passieren. Es sitzt auch immer ein Chirurg direkt am Tisch, steril am Patienten. Das heißt, die initiale Idee, wie das System entwickelt wurde, wissen vielleicht gar nicht so viele, war mal von den Vereinigten Staaten. Und zwar war der Gedanke, dass in Kriegsregionen die erfahrenen Chirurgen ja nicht vor Ort sind, aber vielleicht komplexe Operationen durchgeführt werden müssen. Das heißt, dann war die Idee, wir stellen die Arme vor Ort quasi transatlantisch und operiert wird in den USA von der Konsole aus. Das war die Grundidee, weswegen dieses System entwickelt wurde, hat sich dann aber so nicht durchgesetzt. Und dann ist das Robotiksystem oder das Da Vinci-System sehr, sehr lange in der Versenkung verschwunden. Das hat eigentlich keiner mehr benutzt, vor allem von den Viszeralchirurgen nicht. Und tatsächlich haben es die Urologen dann ausgegraben und waren eigentlich die Ersten, die dann so ein bisschen den Siegeszug dieses Da Vinci-Roboter-Systems eingeleitet haben. Es gibt jetzt übrigens noch mehrere andere Firmen, die vergleichbare Systeme auf den Markt bringen. Die haben natürlich die sind noch nicht so ausgefeilt wie das Da Vinci-System.
Okay, und welchen Vorteil habe ich jetzt darüber? Ist das quasi so, wie die Dubai-Schokolade? Das heißt einfach eine große PR-Veranstaltung, oder was ist der Nutzen für die Patienten? Also ist das wirklich das Ergebnis auch besser, oder muss man da speziell geschult werden? Oder?
Ja, also beides. Sie müssen natürlich geschult werden. Das ist natürlich ein ganz komplexes System. Da müssen Sie auch schon ein erfahrener Chirurg sein, um das eben anwenden zu können. Was ist der Vorteil? Sie machen halt sehr große Operationen mittels dieser Schlüssellochtechnik. Das heißt, der Patient hat nur ganz, ganz kleine Schnitte und kommt dementsprechend wieder ganz schnell auf die Beine und ist deutlich kürzer im Krankenhaus. Das ist der Vorteil. Und warum können wir diese komplexen Operationen jetzt machen? Es gibt ja auch die klassische Laparoskopie, die Schlüssellochtechnik. Und da ist es aber so, da habe ich nur starre Endinstrumente. Das heißt, ich habe keine Gelenke vorne, wenn ich operiere. Und bei dem Da Vinci ist es ein wie kleine Handgelenke, die im Bauch operieren und fungieren können. Damit kann man viel präziser operieren. Und man hat eine 3D-Visualisierung. Also der Chirurg an der Konsole sieht dann das Bild dreidimensional und zehnfach vergrößert. Und das ist natürlich eine hochkomfortable Situation, vor allem bei der Rektumchirurgie, wo Sie auf der einen Seite ja onkologisch ganz radikal operieren müssen, dass Sie alle Lymphknoten mit entfernen. Auf der anderen Seite ist das kleine Becken ein ganz sensibler Bereich, in dem Sie wichtige vegetative Nervensysteme haben, die Sie schonen müssen, damit die Funktion nach dieser Operation erhalten bleibt. Und das sehen Sie mit dem Da Vinci durch die zehnfache Vergrößerung teilweise sogar besser als beim offenen Operieren. Und das ist zum Beispiel ein eindeutiger Vorteil.
Das ist ja sehr spannend und ist ja ein System, das sich, glaube ich, auch mittlerweile Deutschland oder weltweit anfängt, zumindest in den meisten Kliniken chirurgisch zu etablieren. Sie haben in Dresden schon damit gearbeitet. Wie lange braucht man als Chirurg, bis man dieses System wirklich, ich stelle es mir schwierig vor, ich kann mir auch gerade die Technik nicht so richtig vorstellen. Ist das so wie eine Playstation?
Tatsächlich ist es so, dass junge Chirurgen, die viel Playstation gespielt haben, auch sehr talentiert sind am Da Vinci, weil sie einfach diese Art der Bewegung und dieses sozusagen Managen von fortgeleiteten Bewegungen, weil die da einfach geübt haben die letzten Jahre, wahrscheinlich schon in ihrer Jugend. Es sind immer zwei Aspekte. Auf der einen Seite müssen natürlich ein Chirurg sein, der schon weiß, was er tut, der das kann. Und
das
dann
ist in den meisten Fällen so, oder? Hoffentlich.
Absolut.
Absolut. Bei den Internisten im Übrigen auch so.
Ja.
Genau. Aber es ist so, dass sie müssen natürlich schon diese Operation verstanden haben. Und früher war der klassische Weg so, hat man ja viel über den offenen Bauchschnitt erstmal die Operation, die operative Technik gelernt und ist dann, weil dann eben zunehmend die Schlüssellochtechnik für die gleiche Operation gekommen ist, hat man das dann gelernt. Heutzutage ist es natürlich so, dadurch, dass gar nicht mehr so viele Operationen, offene Operationen mit Bauchschnitt erfolgen, ist es natürlich so, dass man auch direkt mit dem Roboter anfangen kann, sozusagen die Operationen auch erstmalig durchzuführen. Da ist natürlich immer ein erfahrener Chirurg dabei.
Ich mit meinen Wurstfingern würde mehr kaputt machen als jetzt der Da Vinci im Zweifel.
Das tatsächlich nicht, das kann man so nicht sagen. Also vielleicht nicht jetzt, wenn Sie operieren, aber wenn ein Chirurg mit seinen...
Ich würde ganz viel kaputt machen, aber das ist...
Aber wenn ein Chirurg mit seinen Händen offen operiert, operiert er genauso gut und genauso fein. Es ist tatsächlich aber durch die Vergrößerung so, dass sie manche Sachen einfach ein bisschen besser sehen. Und der große Vorteil eben vom Da Vinci ist, sie haben einfach diese Gelenke. Ja, das heißt, sie haben in alle Richtungen die Bewegungsgrade. Sie können die Arme, die Instrumente vorher bewegen, wie sie ihr Handgelenk bewegen. Und wenn Sie eben die Laparoskopie sehen, das sind wie eingesteifte Gelenke. Da können Sie sozusagen nur hoch, runter, rechts, links bewegen.
Also das heißt, man erweitert sozusagen das Spektrum der laparoskopisch möglichen Operationen und die kriegt man dann noch besser und feiner hin.
So könnte man sagen.
Also vereinfacht.
So kann man sagen, genau. Okay.
Wenn Sie jetzt an den Ursprung dieses Da Vinci-Systems zurückdenken, wir müssen ja viel über Ressourcen reden, wir reden Krankenhausstrukturgesetz, viel über Zentralisierung von gewissen komplexen Eingriffen oder komplexen therapeutischen Eingriffen. Denken Sie, dass es irgendwann so sein wird, dass Sie zum Beispiel eine Operation im Marienhospital in, sag ich mal, Aalen oder Göppingen leiten? Mit dem Da Vinci-System.
Achso, ich dachte, Sie fragen mich jetzt, ob ich von der Südsee aus operieren kann.
Wäre schön, dann würde ich mir das vielleicht auch noch aneignen. Die Teledialyse als Nephrologe, aber genau.
Ja, also dafür bin ich, glaube ich, schon zu alt. Also ich glaube, ich werde das wahrscheinlich nicht mehr erleben, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht für die Zukunft, wenn sich noch einige Dinge verfeinern, dass das vielleicht möglich ist. Das Problem ist halt immer, was wir haben einen Sicherheitsaspekt. Das heißt, wenn Sie in irgendein Problem geraten, das Sie quasi mit dem Roboter nicht mehr lösen können und dann offen weiter operieren müssen, dann müssen Sie halt erstmal nach Aalen fahren. Und das ist dann wahrscheinlich
problemlos
nicht
möglich
so gut
mit der Deutschen Bahn, glaube ich.
Ich sehe das Problem jetzt auch nicht.
Weil Sie gerade erwähnten, Sie seien so alt. Wenn ich recht entsinne, sind Sie noch gar nicht so alt. Oder fühlen Sie sich jetzt nur so nach den paar Wochen am Marienhospital?
Selbstverständlich nicht. Nein, ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, ich habe schon noch einige Jahre vor mir, aber ich wollte zum Ausdruck bringen, dass das System, also bis wir so weit sind, dass es wirklich auch noch einige Zeit braucht. Und ich würde auch sagen, weil wir vorher auch schon über KI gesprochen hatten, also künstliche Intelligenz, natürlich wird man das zunehmend auch in der Medizin einsetzen. Ich denke aber, dass die künstliche Intelligenz wahrscheinlich als allerletzter Baustein diejenige ist, die das Operieren übernimmt.
Ich glaube, die Chirurgie ist da noch relativ lange sicher. Ob das bei uns so der Fall ist, bei mir und Stefan, steht auf einem anderen Blatt. Aber gut, ein bisschen weg von dem KI. Sie haben ja eine eindrückliche Vita, muss man sagen. Sie haben viel veröffentlicht, Sie haben sitzen auch in Fachgesellschaften, waren für Leitlinien zuständig. Wenn Sie jetzt von einem universitären Krankenhaus aufs Marienhospital blicken, was sind Vorteile, die Sie jetzt aktuell in Ihrer alltäglichen Arbeit sehen und was vermissen Sie einer universitären Einrichtung?
Ich glaube, es ist noch zu früh zu sagen, was ich vermisse, weil ich bin noch sehr kurz da. Da wird sich sicherlich der ein oder andere Bereich noch einstellen, der da einem dann perspektivisch vielleicht mal fehlen wird. Aktuell sehe ich natürlich die Vorteile. Es ist ein unheimlich nettes, familiäres Zusammenarbeiten. Es ist übersichtlich. Wir haben ja noch die Ordensschwestern, die hier mit im Haus tätig sind. Und da merkt man schon, das ist eine unglaublich herzliche, menschliche Betreuung, die man sonst, also nicht nur an Universitäten, sondern auch an anderen nicht-universitären Häusern nicht so in diesem Maß findet.
ist die Erfahrung, die wir auch gemacht haben. Sie wohnen in Stuttgart?
Ja, ich wohne in Stuttgart.
Gibt es das noch in den Chefarztverträgen, dass man vor Ort wohnen muss, oder ist das ist tatsächlich immer noch so?
Ist tatsächlich okay. So.
Wäre Reutlingen eine Option gewesen für Sie als Heimat-Base?
Zu wohnen?
Zu wohnen, ja.
Ja, natürlich, klar. Aber wenn man sieht, wie die B27 in kontinuierliche Bauarbeiten versinkt, ist es, glaube ich, auch eher schwierig, in Reutlingen zu wohnen und nach Stuttgart zu fahren.
Wahrscheinlich schon. Wobei, ja, genau, Sie fahren immer mit dem Zug, genau. Wenn ich richtig verstanden habe, von Reutlingen nach Heidelberg über München nach Dresden.
So ist es.
Wo haben Sie in München gearbeitet, wenn ich fragen darf?
Da habe ich am Klinikum Rechts der Isar gearbeitet, an der Technischen Universität. Genau.
Auch kein ganz kleines, unbekanntes Haus in Deutschland?
Nee, auch eine sehr renommierte Klinik, sehr Ösophagus, also Speiseröhrenchirurgie, bekannt unter dem leider schon verstorbenen Professor Sievert. Und so habe ich von verschiedenen Schwerpunkten was mitbekommen, genau.
Genau, anlässlich des Wiesenbesuchs meines kongenialen Partners. Ich bin froh, dass er überhaupt wieder reden kann nach dem Wochenende.
Ganz so schlimm war es auch nicht, aber wie heißt es in den Schlagersongs? Ja? Ich überlege, mit dem Trinken aufzuhören, aber ich schwanke noch.
Ja? Eher Wiesen oder Wasen?
Ja, tatsächlich, ich muss zugeben, ich war das letzte Mal mit 19 Jahren auf dem Wasen und seither war es eigentlich immer nur die Wiesen, aber es war natürlich dem geschuldet, dass ich eben auch in München gewohnt habe und dort eben mehr Wiesen sozialisiert als Wasen sozialisiert bin, aber das wird sich ändern.
Gut, der nächste chirurgische Ausflug geht dann auf den Wasen, genau.
Gut, vom Wasen und von der Wiesen ist es natürlich zur Leber auch nicht so weit. Sie haben ja quasi, weiß nicht, die Passion oder wie man es nennen mag, aber Sie sind ja auch als starke und exzellente Leberchirurgin auch angekündigt worden. Was zeichnet oder was ist denn das Interessante an der Leberchirurgie, dass das so Ihr Ding geworden ist, sage ich mal?
Also tatsächlich, die Leber ist für mich das faszinierendste Organ, weil das ist sozusagen das einzige Organ, da können Sie die Hälfte wegschneiden und das wächst auf die Ausgangsgröße wieder nach. Und da gibt's leider nicht viele Organe, die das tun. Und die Leber tatsächlich, die verzeiht einem ziemlich viel. Man muss ihr einfach nur ab und zu mal was zum Durchschnaufen geben. Also jetzt kontinuierlich von der Wiesen in den Vasen über, das mag sie dann vielleicht nicht so gerne. Und da bin ich auch nicht der Ansprechpartner, weil neue Organe verfügen wir jetzt hier gerade nicht, dass wir es komplett austauschen. Aber tatsächlich ist es so, Leberchirurgie ist eine hochkomplexe und zwar auch hochinteressante Chirurgie, weil die Leberanatomie von jedem Menschen ganz unterschiedlich ist. Und das ist jedes Mal was Neues und das ist jedes Mal eine große Herausforderung. Und es braucht schon relativ viel Erfahrung, um diese Chirurgie wirklich gut und auf hohem Niveau durchführen zu können. Und das führt leider halt auch dazu, dass häufig Patienten mit Lebermetastasen oder primären Lebertumoren, also dem Leberzellkarzinom oder dem Gallengangskarzinom, was ja auch in der Leber vorkommen kann, als nicht operabel, nicht resektabel eingestuft werden, weil häufig das Know-how nicht da ist, was heutzutage alles geht. Man hat sehr viele Techniken, wir sagen dann immer multimodale Therapie, vor allem in der Krebsmedizin sozusagen. Da kombiniert man die Chemotherapie mit interventionellen Therapien, mit mehrzeitigen Leberoperationen, wo man tatsächlich auch Metastasen, wenn sie auf beiden Hälften der Leber vorliegen, noch in Sinne einer Heilung operieren kann. Und deswegen ist es mir auch immer so ein Anliegen, dass man im Zweifel auch einmal sich vorstellt und dann guck ich drauf und dann kann ich sagen, jawohl, da lässt sich tatsächlich eine Resektion anbieten, auch sinnvoll anbieten, natürlich im Gesamtkontext, das muss man natürlich immer dazu sagen. Aber da lässt sich schon unheimlich viel machen und lieber einmal zu viel draufgeschaut, wenn man die Chance hat, eine geringe Chance sozusagen, dass man dann geheilt werden kann, auch wenn man Lebermetastasen hat, die sollte man keinem Patienten vorenthalten. Und deswegen liegt es mir auch sehr am Herzen.
Das ist ja extrem schön und auch spannend für unsere Patienten. Das heißt, wir haben ja durch Sie dann quasi jetzt diese Expertise auch ans Haus geholt, dass wir sozusagen vorher inoperabel oder sehr schwierig zu operierende Befunde quasi jetzt möglicherweise operieren können. Also dass da eine, wie Sie sagen, reelle Chance besteht, da wirklich auch den Knoten sozusagen durchzuhauen. Ja, das ist ja extrem viel wert und ich glaube auch als Information für unsere Patienten extrem wichtig.
Ja, und tatsächlich ist es so, also ich meine, Sie haben ja gesagt, Marienhospital, ein nicht universitäres Haus, aber trotzdem wirklich gut aufgestellt. Wir haben einen Experten, was die Onkologie, also für die Chemotherapie zuständige Abteilung betrifft, mit dem Privatdozenten Jehn, einen ausgewiesenen Experten. Und wir haben einen wirklich herausragenden interventionellen Radiologen mit dem Professor Zähringer als Chef der Radiologie am Haus und mit das ist letzten Endes schon die halbe Miete. Wenn man diese Möglichkeiten hat, dann wirklich diese komplexen und wirklich, wie sagt man immer, High-End-Medizin durchzuführen. Aber die Möglichkeit haben wir am Marienhospital und das sollte man dann einfach auch tatsächlich nutzen.
Ich finde das extrem spannend. Wir brauchen ja eine interdisziplinäre Zusammenarbeit und Sie stellen das ja ganz gut dar. Wir brauchen sozusagen hochspezialisierte Fachrichtungen, aber die trotz allem, trotz dieser Hochspezialisierung und der unterschiedlichen Fachgebiete gut miteinander zusammenarbeiten und auch gut miteinander können. Also so ein bisschen von dem Halbgott in Weiß sind wir glücklicherweise alle weg, oder? Wie ist da Ihr Eindruck?
Da sind wir ziemlich weit weg inzwischen.
Genau, was das Halbgott in Weiß-Dasein angeht, wir sind natürlich auch ein Ausbildungskrankenhaus für die Universität Tübingen.
Tübingen,
oder?
Ja, ja.
Ich war noch in Ulm, aber da sehen wir ja auch so ein bisschen unsere Aufgabe, junge Menschen an die neuen Aufgaben heranzuführen. Wie sehen Sie da Ihr Stellenwert?
Ja, ich habe sehr lange oder eigentlich mein ganzes Leben nur an Universitätskliniken gearbeitet. Das heißt, Ausbildung, Lehre, Studenten, das war immer fester Teil meiner Arbeit und ist mir auch wichtig, weil zum einen sind die jungen Mitarbeiter und auch schon die Studierenden unsere Zukunft. Das heißt, wenn wir da Leute für das Fach Chirurgie begeistern können, dann werden wir auch in Zukunft fähige Chirurgen haben. Und ich brauche auch irgendwann mal jemand vielleicht, der mich gut operieren kann. Das muss man jetzt schon quasi vorbereiten. Und deswegen, nein, ist es einfach wichtig und es macht auch unheimlich viel Spaß, junge, interessierte Menschen auszubilden. Und Chirurgie ist einfach so ein unglaublich spannendes Fach. Es ist nicht für jeden geeignet und man muss es wirklich mögen, weil man...
Kann ich bestätigen.
weil man unheimlich viel Zeit investiert in die Chirurgie. Aber wenn es einem Freude macht und ich bin gar nicht so ein großer Fan von der Work-Life-Balance-Geschichte, weil ehrlicherweise, wenn einem die Arbeit Spaß macht, ist das ja live. Also deswegen das immer so zu trennen, finde ich immer so ein bisschen schade und wird eigentlich auch zumindest dem Beruf der Chirurgie nicht gerecht. Und das macht einfach viel Freude, die zu sehen, wie die Studenten, aber auch die jungen Assistenten, wie die sich weiterentwickeln und wenn die begeistert sind. Das ist mir auch ein großes Anliegen und deswegen freue ich mich auch, dass das Marienhospital Lehrkrankenhaus von der Uni Tübingen ist.
Danke.
Wenn wir das dann fortführen können.
Okay, und wie habe ich, also ich habe an also jeder Medizinstudent, das sind ja nicht nur Kollegen quasi, die Zuhörer, muss ja in seinem praktischen Jahr spezielle Tertiale machen, also innere Medizin, Chirurgie und dann ein Wahlfach. Und das chirurgische Tertial, wenn ich da so an meine Zeit kurz nach der Arztschule denken muss, das war halt auch Allgemeinchirurgie und das fand ich immer relativ fad, weil dann ging es immer nur so overhauled, Ligatur, Schere. Und das 3 Stunden und manchmal noch Spitze betont bei Rektumschirurgie. Hat sich da was geändert oder wie motivieren Sie die jungen Leute für die Allgemeinchirurgie?
Naja gut, also als allererstes kommt das Interesse vom Studenten selbst so. Und sie sind ja gar nicht so klein, das heißt, sie hätten durchaus auch mal in den Situs gucken können. Und dann hätten sie auch was gesehen, dann wäre es gar nicht so langweilig gewesen.
Das ist richtig, ja, notabene 1,92 stehend insofern.
Genau, tatsächlich die Zeiten, wo man wirklich schlecht sieht in der Rektumchirurgie, wenn man nur die Haken hält, die sind ja vorbei wegen des Roboters, des Da Vinci-Roboters, da ist das ja sozusagen, kommt ja kaum noch vor. Und ansonsten ist es so, ich ich stelle unheimlich gerne Fragen an die Studierenden, einfach sozusagen, um auch noch mal ein bisschen die Anatomie zu wiederholen und versuche, die mit einzubeziehen, weil das macht mir Freude. Es macht die Operation für alle interessanter und ich denke, da hat sich wahrscheinlich schon einiges geändert. Wobei ich sagen muss, die letzten 20 Jahre gibt es sicherlich viele chirurgische Chefs, die das schon auch praktizieren.
Das kann sein, nur wenn ich, also wie ich es richtig raushöre, denke ich, es gehört ja auch immer, sage ich mal, ein Kümmerer dazu und Sie machen ja den Eindruck, als hätten Sie auch richtig Bock, den jungen Kollegen oder den anstrebenden Kollegen auch was beizubringen. Und es ist ja eine Frage, sage ich mal, der Haltung. Ja, ich kann es ja immer nur betonen, dass Infektiologie natürlich das beste Fach der Welt ist. Nein, nur wenn man halt wirklich weiß oder die Begeisterung für sein Fach hat und die dann auch weitergeben kann, das ist ja auch befriedigend für einen selber. Wenn ich so das Glitzern in den Augen sehe, haben Sie schon sehr viel Spaß an der Chirurgie und sehr viel Freude und ich glaube auch eine sehr hohe intrinsische Motivation, das auch an die jungen Kollegen weiterzugeben. Ich weiß nicht, wie du es interpretierst, aber ich denke, das kann man schon einfach mal so festhalten, da wir ja keine Kamera haben.
Zum Glück haben wir keine Kamera, das Thema hatten wir ja schon. Bei der Frau Professor Riediger wäre es vielleicht noch okay bei uns beiden. Gut, wie gesagt, die klassischen Radiogesichter. Also ich habe auch den Eindruck, Sie bringen viel Leidenschaft für Ihr Fach mit. Es ist natürlich, Sie sprachen eben Work-Life-Balance an, was wir immer kolportieren, dass das der Gen Z ist es, glaube ich, jetzt, oder Gen A, immens viel wichtiger ist als uns. Wie ist da Ihre Erfahrung? Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, was diese Urteile über die jüngere Generation angeht.
Kann man überhaupt nicht über einen Kamm scheren. Also ich habe hier, also gerade meine ersten 4 Wochen haben wir eine unglaublich interessierte, motivierte PJlerin gehabt, die weit über die eigentliche vorgeschriebene Arbeitszeit noch da geblieben ist, weil sie Interesse hatte an den Operationen und hat gesagt, nein, das macht ihr nichts, das macht ihr viel Freude und das ist toll. Das ist toll, das macht mir aber dann viel Freude. Es wird niemand gezwungen, länger zu bleiben. Aber wenn jemand einfach sagt, ich möchte jetzt wissen, wie die Geschichte ausgeht bei einer längeren Operation und dann freiwillig dabei bleibt, dann finde ich das toll. Und dann, das ist auch für einen selber, wenn man als junger Mensch sozusagen nicht, sozusagen, man geht ja auch nicht in der Hälfte vom Film aus dem Kino raus. Ne? Man bleibt ja dann doch meistens bis zum Schluss. Und das kann ich eigentlich gar nicht so bestätigen. Es gibt natürlich Leute, die können sich dafür nicht begeistern oder das ist natürlich in der jüngeren Generation vielleicht schon mal was häufiger, weil es einfach auch zulässiger ist, dann zu gehen. Früher wäre das wahrscheinlich gar nicht in Frage gekommen. Da hätte man wahrscheinlich gar nicht wiederkommen müssen, wenn man vor der Zeit gegangen wäre. Das ist heute natürlich deutlich anders, aber man kann jetzt nicht sagen, dass die junge Generation jetzt nur noch danach guckt, dass sie das Krankenhaus oder das verlassen und kein Interesse hat, sondern die sind schon auch interessiert, nicht alle, aber die gibt's und da freue ich mich und das sind auch die, die wir gerne für uns, für die Chirurgie gewinnen wollen.
Was sind ja so allgemeine Vorurteile, die man so hört über die Chirurgie? Man arbeitet nur. Ich erinnere mich noch an einen meiner alten Chefs, der um freitagsabends um 19 Uhr einen schönen Nachmittag wünschte, wenn man dann nach Hause gehen durfte. Also das war die Wahrnehmung damals. Da hat sich, glaube ich, einiges getan. Und für mich als Internist, der ja relativ selten in den OP kommt und wenn er dann mal kommt, wird er meistens angebrüllt, dass er unsteril wäre. Wie habe ich mir das vorzustellen in so einem OP? Ist das eine bierernste Geschichte oder wird da gelacht, wird da auch mal irgendwie ein blöder Witz gemacht oder läuft Musik oder was weiß ich, wie kann ich mir als Laie oder beziehungsweise vielleicht auch als Mensch, der sich erstens für die Chirurgie oder auch für die OP-Pflege interessiert, einfach das vorstellen?
Ja, also ich denke, es ist durchaus sehr unterschiedlich und sehr operateursabhängig. Also es wird mit sehr großer Ernsthaftigkeit zu Werke gegangen und auch mit sehr großem Respekt vor dem Menschen, der sich quasi in Narkose in unsere Hände begibt. Und da wird auch wirklich 100% gegeben und da wird auch nicht geschludert und da werden auch keine blöden Sprüche über Patienten gemacht, die in Narkose sind. Das gehört sich nicht und da achte ich auch schwer drauf. Mit Musik im OP, ich persönlich mag es nicht. Es gibt aber durchaus Chirurgen, die das sehr schätzen und gerne Musik dabei laufen haben. Wie gesagt, aber sonst, dass man sich unterhält und wenn eine witzige Situation auftaucht im OP und das tut es wie bei jedem anderen Beruf auch, dann wird auch gerne mal gelacht.
Ist das dann auch wichtig, dass quasi auch klar ist, dass dann auch Raum für sowas ist? Weil, also ich meine, Sie operieren ja quasi an schlagenden Organen, an lebenswichtigen Organen, an großen Gefäßen, auch um so ein bisschen Druck, sag ich mal, rauszukriegen oder mal so sich ein bisschen wieder runterzufahren, weil die OPs gehen ja teilweise stundenlang. Das ist ja auch mental und körperlich hoch anstrengend. Also
wenn Sie da jetzt irgendeinen lustigen Spruch machen oder so, da fahren Sie nicht runter in der Konzentration und das sollen Sie auch nicht. Also Sie müssen, die Entspannung kommt danach.
Okay.
Ja, nee, in der Konzentration runterfahren sollte man ja nicht und tut, glaube ich, auch kein Chirurg, der seinen Job ernst nimmt. Aber es ist ein normaler Umgang im Operationssaal. Wie gesagt, man kennt immer noch die Geschichte von alten Chirurgen, die brüllten, die Assistenzärzte in den Senkel stellten oder es flogen wohl auch mal Instrumente, habe ich mir sagen lassen, wenn da etwas nicht lief. Das ist aber mittlerweile ganz anders. Speziell bei Ihnen natürlich. Wir müssen ja auch ein bisschen Werbung für uns machen.
Ja, tatsächlich ist meine Wurftechnik nicht so ausgefeilt. Deswegen habe ich das dann aufgegeben, mit Instrumenten zu schmeißen. Nein, also das ist völlig indiskutabel, mit Instrumenten im OP-Saal zu werfen. Und es kann mal sein, dass es mal laut wird in einem OP, wenn wirklich eine hochgefährliche, stressige Situation ist und dann schon auch das ganze Team darauf hingewiesen werden muss, weil häufig sind ja viele beteiligt, das ist ja die Anästhesie beteiligt, ist ja OP-Pflege beteiligt, sind ja viele Menschen, die da auch sozusagen Dinge anreichen an so einem OP-Tisch. Da kann es dann schon mal sein, dass man dann einmal ein bisschen lauter werden muss, einfach um das Team darauf einzustellen, dass jetzt eine kritische Situation zum Beispiel herrscht. Das ist dann aber nie irgendwas Persönliches. Und ansonsten ist es natürlich so, gerade weil es jetzt eben auch vorher angesprochen hat mit Studenten, selbstverständlich können Studenten immer am Operationstisch alles fragen, wenn sie was nicht verstehen. Das ist mir auch ganz wichtig. Das ist nicht so, dass es nicht erlaubt wäre, dem Chef mal eine Frage zu stellen oder so. Im Gegenteil, ich schätze das sehr, wenn jemand mitdenkt und Fragen stellt. Und ich schätze das sehr, wenn eine gute und positive Stimmung herrscht und so irgendwie das Bild, das Stimmung der Angst oder dass keiner eine Nadel fallen lassen kann, so ungefähr. Das ist, glaube ich, also zumindest in hier im Marienhospital im OP nicht der Fall.
Wann war für Sie der Punkt in Ihrem Studium oder in Ihrem Werdegang, wo Sie gesagt haben, ich will unbedingt Chirurgie machen? Gab es da so eine Initialzündung oder?
Ja, tatsächlich. Es hat mich schon immer interessiert. Also ich fand das schon immer unheimlich spannend. Aber ich bin ja auch noch in der Zeit, habe ich studiert, wo man schon häufiger den Rat bekommen hat, wenn man sozusagen doch nicht ganz einsam sterben möchte, ist es besser, man macht nicht Chirurgie, sondern was anderes. Tatsächlich habe ich auch erst kurz mal in der Gastroenterologie angefangen. Und da war dann tatsächlich auch die Situation, man hat häufig Patienten, die betreut, die eine Chirurgie gebraucht haben, eine OP gebraucht haben, auch notfallmäßig. Und ich war dann immer darauf angewiesen, dass ein Chirurg kommt und ein Chirurg die Indikation stellt und die OP macht. Und ich konnte es nicht selber regeln, das Problem. Und das hat mir nicht gefallen.
Das hat Sie angefuchst.
Ja, also ich bin schon jemand, der gerne relativ unabhängig alles selber regelt oder zum großen Teil selber regelt.
Und das interessiert mich auch. Muss man handwerklich begabt sein, wenn man allgemein Chirurgie macht?
Es hilft ungemein.
Es ist gut, dass der Infektiologe nur seine Pillen dreht.
Selbst das tut er ja noch nicht mal alleine.
Das ist richtig.
Genau. Bevor wir hier abschweifen, es ist ja. Wenn Sie das so beschreiben, Ihren Alltag, eben, Sie arbeiten mit Anästhesisten zusammen, Sie haben Ihre Assistenzärzte, Sie haben Peotler, Sie haben das Pflegepersonal, Sie arbeiten eben in der Tumorchirurgie eng mit den Onkologen zusammen. Sie müssen ja eigentlich ein verdammt guter Teamplayer sein.
Ja, denke ich. Das muss man schon sein heutzutage und das ist auch, es macht ja auch viel mehr Spaß. Also wenn man nur im Tunnelblick irgendwie nur noch sich selber sieht, das macht ja überhaupt keine Freude. Also ich bin auch immer interessiert, deswegen freut mich auch dieser Podcast hier. Ich meine, ich sitze hier mit einem Nephrologen und einem Infektiologen und der Herr Horn geht ja mit uns auch immer auf der Intensivstation die Visite mit. dass wir eben da auch nochmal speziell für Infektionen die Beratung haben und so. Und das verbessert die Qualität, das macht Spaß und ich lerne da auch jeden Tag noch was dazu. Da tut sich ja auch immer was und man kann ja nicht in jedem Bereich up-to-date bleiben. Und es ist ja nicht nur, weil ich Chirurg bin, heißt ja nicht, dass mich nichts anderes mehr in der Medizin interessiert. Die Medizin ist so ein großes, spannendes Fach und ich freue mich immer, wenn ich was dazulernen kann, klar.
Ich glaube, das leben wir im Marienhospital, glaube ich, auch, dieses Teamwork und zusammen und wir können immer alle miteinander Dinge und Fälle besprechen. Ich glaube, das ist schon aus meiner Erfahrung ein Fund, mit dem wir wuchern können. Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben Gastroenterologie gemacht und gerade, ich habe auch mal eine Zeit lang Gastroenterologie gemacht und habe da die Erfahrung gemacht, dass Gastroenterologen und Allgemeinchirurgen, ja, sage ich mal, im besten Fall manchmal darüber diskutieren, ob das wirklich eine chirurgische Indikation ist oder ob das noch eine gastroenterologische Indikation ist. Ihre Erfahrung wahrscheinlich auch ähnlich, die Sie da gemacht haben. Aber auch da hat sich, glaube ich, viel getan, was das Geben und Nehmen angeht, oder?
Ja, also zum einen ist es relativ klar. Also es ist relativ klar, wo die Grenze zu ziehen ist für den Gastroenterologen, wann der Chirurg ran muss. Jeder Fachbereich, und das weiß man, wenn man von der Uni kommt, muss sich weiterentwickeln sozusagen, muss natürlich Grenzen verschieben. Nur so entwickelt sich auch die Medizin weiter, das ist völlig klar. Aber es gibt natürlich ganz klare Sachen, gerade in der onkologischen Chirurgie. Was ist noch zum Beispiel endoskopisch abtragbar und wo ist einfach eine Grenze überschritten? Das ist völlig klar. Und dann ist es natürlich, wo haben wir auch noch Ansatzpunkte, ist natürlich auch bei Komplikationen, muss man ja nicht drüber reden. Es gibt Komplikationen. Jeder, der interventionell oder operativ tätig ist, hat leider Komplikationen, auch wenn er sehr sorgfältig arbeitet. Und da ist natürlich die Zusammenarbeit total wichtig. Ja? Also, und das ist was, was völlig klar ist. Da brauchen uns die Gastroenterologen und wir brauchen aber auch die Gastroenterologen oder die Radiologen. Und das geht nur, wenn man da zusammenarbeitet. Und dann wird es am Ende auch gut. Und das ist ja zum Beispiel ein Punkt, ich weiß nicht, ob das zu speziell ist, aber das ist ja auch was vielfach, jetzt wird wahrscheinlich Stichwort Mindestmengen und so weiter. Da geht es gar nicht so sehr um, dass der einzelne Chirurg die Erfahrung hat. Das haben die meisten Chirurgen, die diese Operation durchführen. Das Wichtige ist, dass das Haus die Erfahrung hat und die Zusammenarbeit und die gesamte Betreuung abliefern kann. Das ist das Wichtige. Und da ist einfach der Schlüssel ist, dass man zusammenarbeitet, zusammen die Dinge bespricht. Und das halte ich für ganz wichtig. Und das lässt sich am Marienhospital sehr gut umsetzen.
Da gehören die interventionellen und die konservativen Fächer natürlich eng zusammen, das stimmt. Sie haben ja das große Glück, dass wir jetzt aktuell einen neuen gastroenterologischen Chefarzt suchen. Jetzt dürfen Sie mal Wünsch dir was spielen. Was hätten Sie für Anforderungen an die neue Kollegin?
Also, muss ein exzellenter Endoskopiker sein, muss ein exzellenter Hepatologe sein, muss ein exzellenter Spezialist für chronisch entzündliche Darmerkrankungen sein, und muss ein netter Mensch sein. Ist gar nicht so viel.
Nee, ist gar nicht so viel, oder? Also, wenn wir Chirurgen wären, Stefan...
Ich wollte gerade sagen, so, also ich.
Du würdest dich direkt bewerben.
Ja, wenn ich habilitiert wäre, dann hätten wir das Problem jetzt schon gelöst.
Ja, ja, schön.
Eine Frage habe ich noch. Hat man als Chirurg, in Anführungszeichen, ohne jetzt vielleicht pietätlos klingt zu wollen, eine Lieblings-OP, also Eingriffe, die einem besonders liegen oder die man in Anführungszeichen gerne macht? So, man sagt so, endlich mal wieder OP XY oder wo man sich so ein bisschen drauf freut, weil es einfach handwerklich und intellektuell cool ist und fordernd.
Ja, also er hat, glaube ich, jeder so sein Lieblingsgebiet. Hängt natürlich auch so ein bisschen, glaube ich, mit zusammen, wo man sich jetzt, wenn man Forschung betrieben hat, habilitiert hat und so weiter, wo man sich mit beschäftigt hat. Habe ich ja schon gesagt, oder hatten Sie auch eingangs gesagt, sehr viel mit der Leber beschäftigt und ist für mich nach wie vor das faszinierendste Organ. Und das ist neben der ganzen anderen Chirurgie, die ich natürlich auch sehr gerne mache, aber was mir einfach unglaublich Freude macht nach wie vor, sind einfach Leberoperationen, schöne große Leberoperationen.
Ich weiß gar nicht, ob man die Frage heutzutage noch stellen darf oder ob man gleich einen Shitstorm auslöst. Führen Frauen anders als Männer?
Das kann ich so nicht beantworten, weil ich denke, jeder Mensch führt irgendwie anders. Ob man das wirklich unterscheiden kann zwischen Mann und Frau, sehe ich nicht so. Ich habe das Glück gehabt, in meiner letzten Abteilung, da gab es überhaupt nicht das Thema, da ging es um Leistung, gute Leistung oder schlechte Leistung und da ging es nicht drum, Mann, Frau, was weiß ich. Das spielt auch überhaupt keine Rolle und das sehe ich auch überhaupt. Das ist mir, es muss gute Arbeit abgeliefert werden, es muss saubere Arbeit abgeliefert werden und wer die abliefert am Ende vom Tag, ist völlig egal. Hauptsache es ist gut.
Das klingt gut. Was ist Ihnen besonders wichtig in Ihrer Führungsrolle? Worauf achten Sie oder was möchten Sie vermitteln?
Also man hat ja immer eine gewisse Vorbildfunktion. Also mir ist es wichtig zu vermitteln, ich mache gute Medizin. Und das ist mir auch sehr, sehr wichtig, fundierte Medizin zu machen, gute Medizin zu machen. Mir ist es, wie gesagt, auch wichtig, dass wenn jemand irgendwie in der Abteilung zum Beispiel, wenn irgendjemand ein Anliegen hat oder Sorgen hat, ich möchte schon immer ein Chef sein, zu dem man kommen kann, mit dem man Dinge besprechen kann. Das ist mir wichtig, dass da keine Mauern aufgebaut werden.
Also ihr könnt ja jetzt nicht zugucken, aber das ist ein ganz offenes, ehrliches Gespräch. Das ist auch nichts, also ich kann diesen Eindruck, der hier vermittelt wird, nur bestätigen. Also sehr offene Persönlichkeit, sehr freundlich. Auch das erleben wir beide tatsächlich auch jeden Tag im Alltag. Dafür schon mal vielen Dank. Auch wir haben das anders erlebt. Genau. Wenn Sie jetzt Stuttgart mit Dresden vergleichen, was gefällt Ihnen besonders gut an Stuttgart und was hat Ihnen besonders gut an Dresden gefallen?
Also Stuttgart ist halt für mich Heimat. Das ist halt das Schwabenland und irgendwie am Ende vom Tag bleibt man halt im Herzen dann doch der Schwabe. Und das ist natürlich ein schlagendes Argument. Und Stuttgart ist, ich kann es vergleichen mit den Jahren meiner Jugend, wo man so Stuttgart ein bisschen mitbekommen hat. Also ist ja schon 2-3 Jahre her, hat sich Stuttgart unglaublich...
1,5.
Ja, hat sich Stuttgart unglaublich gewandelt. Also es ist eine unglaublich lebendige, interessante, wirklich faszinierende Stadt und auch viel schöner und viel grüner als der Ruf ist. Also finde ich schon toll. Auch diese geografische Lage im Kessel ist unglaublich spannend, bietet unheimlich viele Möglichkeiten und man darf sie ja wahrscheinlich gar nicht hier in den Mund nehmen. Aber Stuttgart 21, wenn es mal fertig wird, wird gigantisch und da freue ich mich schon drauf, weil ich glaube, es war zwar jetzt die letzten Jahrzehnte in aller Munde, aber ich glaube am Ende, wenn es dann gut wird, dann verblassen diese schmerzhaften Jahrzehnte für die Stadt wahrscheinlich auch relativ schnell.
Aber Sie haben es ja genau richtig gemacht. Das heißt, die Bauzeit waren Sie einfach weg und kurz vor Ende kommen Sie wieder und dann, wenn alles fertig ist. Also das ist ja einfach ein smarter Move, muss man sagen.
Hast du Hoffnung, dass es jemals fertig wird? Nein, also ich glaube das auch, aber ich bin auch kein Stuttgarter. Ich bin ja noch nicht mal Schwabe. Ich glaube auch, dass das toll wird. Aber das sollte man vielleicht in Stuttgart nicht zu laut sagen.
Böse Zungen nennen es ja auch Duisburg am Neckar, aber das ist... So weit wollen wir hier natürlich nicht gehen.
Genau.
Gut, Stuttgart gefällt Ihnen sehr gut. Natürlich hat sie auch wieder zurück hergezogen. In Dresden haben Sie auch sehr lange gelebt. Da schöne Erinnerungen.
Ja klar, Dresden ist natürlich so eine Bilderbuchstadt, kann man sagen. Ne? Ist ja auch mit viel Support wieder aufgebaut worden. Also und das Elbtal, ich meine, ist ja wirklich wunderschön mit den Brücken. Gut, sind nicht mehr alle da jetzt, aber die anderen, die vor ein paar hundert Jahren gebaut wurden, die stehen ja noch. Also von da, das ist sehr malerisch und sehr schön. Und auch die Sächsische Schweiz, das ist, also wer noch nie dort war, mal einen Ausflug dahin lohnt sich auf jeden Fall. Fall, ganz klar.
Aber nur ein Ausflug, arbeiten im Marienhospital.
Absolut.
So ist es. Dann haben wir fast wieder gute 50 Minuten gequasselt. Ich glaube, die Frau Professor hat auch Besseres zu tun, als hier zwei Internisten zu bespaßen. Insofern, du hast immer deine klassische Abschlussfrage, Sebastian.
Eine Frage habe ich noch. Müssen Sie jetzt noch eine OP?
Nee, heute nicht.
Super, mehr. Hervorragend. Dann haben wir sie nicht allzu lange aufgehalten. Genau, meine klassische Abschlussfrage. Welche drei Dinge würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen? Ganz spontan.
Sonnencreme, was zu trinken und was zu essen.
Gut. Sehr gut. Also die Grundbedürfnisse werden gestillt. Genau.
Absolut.
Genau. Wenn Sie eine Frage vielleicht noch zum Abschluss. Was machen Sie, um abends von dem anstrengenden und teilweise, glaube ich, auch sehr fordernden Beruf runterzukommen?
Also ehrlicherweise, ich komme häufig so spät heim, da bin ich ganz froh, wenn ich dann auch relativ zeitig dann ins Bett gehen kann. Ansonsten versuche ich natürlich Sport zu machen.
Was machen Sie?
Nichts Spezielles mehr, so Indoor-Sport.
Ja, vielen, vielen Dank, dass Sie da waren, dass Sie die Zeit geopfert haben. Wir haben uns sehr gefreut. Es war ein total angenehmes Gespräch und wir hoffen weiter auf gute Zusammenarbeit. Und wenn euch da draußen jetzt das interessiert, die Chirurgie interessiert, schreibt uns die Fragen, lasst ein Like da. Und wenn ihr euch überlegt, dass ihr doch immer mal irgendwie einen Job in der Chirurgie sucht, sei es OP-Pflege, sei es assistenzärztlich, sei es oberärztlich, ihr wisst, wo ihr euch bewerben könnt. Bis dann.
Ja, wunderbar. Würde mich auch freuen. Einfach melden. Wie gesagt, wir haben ein wirklich nettes Team von der OP-Pflege über die Stationspflege, vom ärztlichen Team und so weiter und freuen uns natürlich immer, wenn wir Verstärkung bekommen, einfach melden.
Gut, dann bleibt, ich werde hier erwartungsvoll angeschaut. Insofern, genau, auch von meiner Seite. Wir sind froh, dass wir Sie haben, dass wir so eine tolle Expertise haben. Und damit machen wir den Sack zu. Ich wünsche einen ereignislosen Nachmittag und bis zum nächsten Mal.